Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören den Fernruf mit der neuen Ausgabe hier im Kontrafunk. Wenn von Israel die Rede ist, dann denken viele zuerst an Schlagzeilen, Konflikte, Sicherheitspolitik und Religion. Kaum ein Land wird ja international so intensiv diskutiert und gleichzeitig von so vielen Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Für die einen ist es das historische Zentrum des Judentums, für die anderen ein politischer Brennpunkt. Aber wie lebt es sich dort jenseits der Nachrichtenbilder vor Ort eigentlich? Darüber sprechen wir heute mit Nathanael von Boxberg. Er hat Deutschland Ende der 1990er Jahre verlassen, ist zum Judentum übergetreten und lebt heute in Israel. Wie wird aus einem Deutschen ein Israeli und wie verändert sich der Blick auf Heimat, Geschichte und Identität, wenn man sein Leben in einer der faszinierendsten und zugleich umstrittensten Regionen der Welt aufbaut? Und später geht's nach Ungarn, ein Land, das viele Deutsche schon länger als Fluchtland im Auge haben. Gleichzeitig zieht es immer mehr Menschen dorthin, die sich nach Ruhe, Überschaubarkeit und einem anderen Lebensrhythmus sehnen. Tanja Geißler hat diesen Auswanderungsschritt gewagt. Nach schweren persönlichen Verlusten und finanziellen Belastungen hat sie sich für einen kompletten Neuanfang in einem kleinen Dorf in Südungarn entschieden. Dort hat sie nach eigener Aussage etwas wiedergefunden, das ihr in Deutschland zunehmend gefehlt hat. Gelassenheit, gegenseitigen Respekt und Lebensqualität. Warum sie bewusst keinen Anschluss an deutsche Auswanderergruppen gesucht hat und wie ihr Alltag heute aussieht, das erzählt sie uns im Laufe dieser Sendung. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Gernot Donowski und Sie hören den Fernruf im Kontrafunk. Hallo. Liebe Hörer, zwischen Schlagzeilen, Sicherheitsdebatten und jahrtausendealter Geschichte liegt ein Alltag, den viele nur aus den Nachrichten kennen. Mein jetziger Gast hat Deutschland Ende der 90er Jahre hinter sich gelassen, ist nach Israel ausgewandert, zum Judentum übergetreten und lebt heute in einer Region, die je nach Blickwinkel Judäa, Westjordanland oder Westbank genannt wird. Und da fragen wir uns, wie verändert ein solcher Schritt das eigene Leben? Wie fühlt sich Heimat an, wenn sie politisch umkämpft ist? Und wie lebt es sich dort, wo Religion, Geschichte und Alltag jeden Tag aufeinandertreffen? Über diese Themen sprechen wir mit Nathanael von Boxberg. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Gernot, schön, dass ich hier eingeladen bin in die Sendung und ich möchte gerne den Alltag von uns mit euch teilen, mit den Zuhörern. Mhm. Und ich muss erstmal vorausnehmen, dass mein Alltag auch nur ein normaler Alltag ist, überall auch anders. Mhm. Und alles, was in den Nachrichten gehört wird, den normalen Alltag eigentlich so gut wie gar nicht betrifft.
Dann lass uns auf jeden Fall das im Hinterkopf behalten. Wir wollen erst mal vorne anfangen. Wenn du heute auf dein Leben in Deutschland zurückblickst, was hat damals gefehlt oder was hat dich innerlich aufbrechen lassen?
Ich denke, es hat mir etwas gefehlt in Deutschland. Das war irgendwie der Sinn. So könnte man das jetzt mal ganz großflächig umschreiben. Der Sinn, irgendwie irgendwo dazuzugehören. Natürlich, es gibt Jobs und es gibt Familie und so weiter und man kann sich selbst verwirklichen, aber mir hat irgendwie noch etwas Tiefes, was Überdimensionales, ja, Religiöses gefehlt. Ich bin selber in einem christlichen, protestantischen Haus aufgewachsen, aber habe auch das Christentum eigentlich im Alter von 15 Jahren, also hinter mir gelassen. Und habe dann Zivildienst gemacht, also erst Abitur, dann Zivildienst und dann studiert. Aber irgendwie in diesen Jahren habe ich dann gemerkt, irgendwas fehlt und ich brauche ein bisschen mehr Würze im Leben. Es hat mir eigentlich gar nichts gefehlt. Ich habe alles gehabt, so gutes Leben gehabt, Freunde, Familie, es war alles im Lot, alles schön harmonisch. Aber ich habe halt mehr Reisen durch den Nahen Osten geführt und habe Kurdistan und Iran und Syrien und Jordanien und dann auch Israel besucht und bin dort auf Menschen gestoßen, die religiös waren. Und das, glaube ich, hat dann den Anstoß ergeben, auch in diese Richtung zu gehen und das kennenzulernen. Und am Ende habe ich mich halt entschieden, das auch zu machen und bin dann nach Ende des Studiums nach Israel gegangen.
Ich finde, natürlich darf man Religionen nicht miteinander vergleichen und man darf es auf gar keinen Fall zerreden. Aber nichtsdestotrotz gab es irgendetwas, was faszinierender war als am Christentum. Dass es tiefer gegangen ist, irgendwie urtümlicher. Dass du da irgendwie, wie soll ich sagen, dass da so die, fast schon die 10 Gebote so über einem geschwebt sind, dass man die Steintafeln fast anfassen konnte. Also, verstehst du, was ich meine? So dieses, da schauen nochmal 5000 Jahre mehr auf dich herab. Das hat dich auch gepackt?
Ich denke, das ist, was mich gepackt hat. Eigentlich entstammt ja das Christentum aus dem Judentum und ist eigentlich die Basis. Also das Christentum ist ohne Judentum gar nicht denkbar. Und deshalb ist, genau wie bei einer Mutter, ist es eigentlich natürlich, wenn man ein bisschen tiefer bohrt, dass man dann zu den Wurzeln zurückkommt. Und ich habe eben gemerkt, dass das Judentum eigentlich viel ursprünglicher ist und basiser, grundsätzlicher und auch mit weniger Widersprüchen versetzt ist als das Christentum. Das Christentum hat praktisch mit Jesus so einen Mittler, der zwischen mir und Gott steht. Und im Judentum kann man eigentlich direkt mit Gott reden. Das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir eigentlich so viel näher. Und außerdem ist das Judentum keine missionärische oder missionarische Religion. Das heißt, es wurde irgendwie nie Blut verschüttet, um neue Anhänger zu gewinnen, so wie das im Christentum in Zeit der Inquisition und Mittelalter passiert ist oder im Islam mit dem Dschihad, dass da auch Millionen von Menschen getötet wurden und gezwungen wurden, halt die Religion anzunehmen. Und diese Teile hat das Judentum gar nicht und ist daher eigentlich in der Substanz halt viel friedlicher. Und einfach rein darwinistisch gesehen ist es ein Erfolgsmodell. Man sieht heute, dass das Christentum Anhänger eigentlich verliert. In Europa sind die meisten Atheisten oder Agnostiker oder interessieren sich nicht dafür. Der Islam geht in die andere Richtung. Da sind die Leute zwar religiös, aber es wird total verzerrt. Und man hört es ja aus den Nachrichten, was da passiert. Das ist gar keine Diskussion eigentlich würdig, hat also keinen Mehrwert anzubieten. Zu dem ich auch gerne Bier trinke und den ich dort nicht trinken darf. Also ist das schon direkt rausgefallen. Und das Judentum ist eine schöne Synthese zwischen Christentum und dem Islam und ist ursprünglicher einfach. Und diese Religion wächst hier. Also in Israel werden tendenziell mehr Leute religiös heutzutage und es verbindet perfekt die Moderne mit der Religion. Man kann das an einem Beispiel ganz klar sehen. Israel ist ein Staat mit Hightech-Industrie und Aufstreben. Die Wirtschaft floriert hier trotz den Kriegen mit dem Iran, im Libanon und im Gazastreifen. Aber die Menschen haben Vertrauen und Glauben an die Zukunft. Und wie zeigt sich das? Die Leute bringen Kinder zur Welt. Also hier in Israel gibt es 3,0 Kinder im Durchschnitt oder 2,9. Und das ist der Top-Platz in der OECD, in westlichen Ländern, wo alle mit schrumpfender Bevölkerung kämpfen muss und es dadurch halt zu den Migranteneinwanderungen kommt oder kommen muss, um Arbeitsplätze irgendwie zu besetzen. Und dieses Problem haben wir ja halt überhaupt nicht. Mhm. Und das ist halt sehr schön. Man geht hier durch die Straßen, sieht überall Kinder und die Gesellschaft ist einfach extrem kinderfreundlich.
Mich würde noch interessieren, und zwar, normalerweise frage ich immer, wie reagieren denn die Leute aus deinem Umfeld, dass du ausgewandert bist? In dem Fall würde ich aber fragen, wie reagieren denn oder wie haben denn die Juden darauf reagiert, dass du übergetreten bist und dann ausgewandert bist? Weil das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Sache. Und in, ich sage jetzt mal, eine relativ geschlossene Gesellschaft ohne Kibbutz und ohne Übertritt geht erstmal gar nichts. Also wie schwierig ist das emotional für dich, für diejenigen, die dich dann aufnehmen? Und wie schwierig ist das rein technisch gesehen?
Also zum ersten Punkt, technisch gesehen, es ist eigentlich erstmal eine Phase, in der man lernen muss, die jüdischen Gesetze, das religiöse Leben und so weiter. Und der Übertrittsprozess, der kann sehr lange dauern, also ein Jahr oder mehrere Jahre, das hängt wirklich davon ab, wo man lernt, welchen Rabbiner man hat, ob man das im Ausland macht, in einer jüdischen Gemeinde oder in Israel. Zu meiner Zeit in Israel war es sehr kurz. Also für mich hat das Ganze weniger als ein Jahr gedauert, ein orthodoxer Übertritt. Heute dauert das wirklich mehrere Jahre. Aber hat man den erstmal beendet und es dann aufgenommen praktisch, dann ist man eigentlich ein Vollmitglied. Also man wird wirklich von allen Israelis und Juden als einer ihresgleichen akzeptiert. Es gibt einige andere Übertreter auch in der Gesellschaft. Also das ist ein bekanntes Phänomen, aber man bekommt eigentlich nur Beifall. Also die Leute sagen, schön, dass du es gemacht hast, und das bestärkt auch die Leute, auch Jude zu sein. Und in der letzten Zeit bin ich auch häufiger von Schulen angesprochen worden, wo ich über meine Geschichte auch zu Schülern sprechen soll. Einfach so als Bestärkung, dass es so etwas gibt. Und das ist eigentlich sehr toll. Und ich habe da eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Auch meine deutsche Herkunft, die ja zusätzlich auch noch problematisch oder, sage ich mal, interessant sein könnte, die wurde auch nicht von so vielen Leuten hinterfragt. Ab und zu natürlich Fragen, was haben deine Eltern, Großeltern im Krieg gemacht? Und dann erzähle ich einfach ganz offen, was Sache war und was nicht Sache war. Und dann ist auch gut. Und auch beim Heiraten, also es gibt ja einen Nationalsport in Israel, der heißt Verkuppeln. Sobald jemand also praktisch die Armee schon verlässt oder praktisch 18, 19 ist, wird schon angefangen zu verkuppeln. Und bis 30 heiraten ja eigentlich so das Gros der Leute. Und egal, ob man wird gar nicht gefragt, das passiert einfach so. Mein Sohn ist 21 Jahre alt und er hat schon 4 Freunde, die geheiratet haben. Also so sieht das aus. Also bei den religiösen Juden. Bei den säkulären dauert es ein bisschen länger dann vielleicht, aber deutlich früher, als in Europa das so üblich ist. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Phänomen. Ich kam auch aus Europa und hatte auch gedacht, heiraten ist irgendwann später, erst mal Job finden und so weiter. Und als ich hier war und alle nur darüber reden und alle Kinder haben, Kinderwagen, hat sich auch irgendwas bei mir in meinen Kopf gedreht. Und dann war ich auch nach dem Übertritt 4 Jahre später schon verheiratet mit einer Israelin jemenitischer Herkunft. Und meine deutsche Herkunft oder mein Übertritt war da überhaupt gar kein Problem. Also wenn man im Club drin ist und gerade wenn man auch religiös weiterlebt, ist das überhaupt kein Problem.
Wie verändert der neue Glaube den Alltag denn ganz praktisch?
Ja, das ist ja wie für alle religiösen Juden das Gleiche. Also man hat wirklich 5 oder 6 Arbeitstage und dann einen Ruhetag, den Sabbat. Der fängt dann am Freitagabend an und hat dann bis Samstagabend einen kompletten Ruhetag. Das heißt, man ist digital nicht zu erreichen, das Handy bleibt aus, das Fernsehen, das Auto bleibt stehen. Man ist eigentlich nur zu Hause und mit der Familie. Und das ist gerade in der heutigen Zeit unheimlich viel wert. Wenn die Kinder die ganze Woche hinter dem Handy verschwinden, am Sabbat sind sie da. Da gibt es keine Ausreden, man sitzt zusammen, man geht zusammen in die Synagoge, lädt Freunde oder Familie zum Essen ein. Das ist eine sehr schöne Sache. Also das ist wie so eine Art Reset-Tag. Also einmal in der Woche kommt man dann wieder zusammen und zur Besinnung ist wirklich sehr viel wert.
Vielleicht auch so eine Art Geheimnis, also Erfolgsgeheimnis, dass man sich da eben wieder auf sich und die Familie besinnen kann und auch Sachen einfach mal klären kann. Also innerhalb von einer Woche muss dann der ganze Abwasch gemacht werden. Wenn man sich mal nicht vertragen hat, dann kommt es da auf den Tisch und wird ausdiskutiert und danach ist wieder gut wahrscheinlich.
Ja, wobei man versucht am Sabbat jetzt nicht die Probleme zu diskutieren, sondern eher die positiven Dinge.
Okay.
Ist so, dass dann auch am Freitag schon vorgekocht wird. Also man kocht am Sabbat gar nicht, man kocht alles meistens am Freitag oder Donnerstagabend schon, kocht man vor und das kommt dann auf eine Warmhalteplatte, wird alles dann mit Zeitschaltuhren so eingestellt, dass es am Sabbat zu den richtigen Zeiten dann aufgewärmt wird. Und dann ist man eigentlich mit sich und der Gemeinde und auch die Straßen, also ich lebe ja hier in einer Siedlung, wo alle religiös sind, dann ist vorne das Tor einfach zu und es sind auch keine Autos auf den Straßen und man kann dann einen Tag auf den Straßen einfach spazieren. Also es ist wirklich eine unbeschreibliche Ruhe. Und mein Bruder, der in Berlin wohnt und selbstständig ist, der beneidet mich dafür, weil er kann nicht irgendwie seinen Kunden sagen, er ist nicht jeden Tag erreichbar. Und hier ist einfach Schicht. Also das weiß jeder und es akzeptiert. Und das sind ungefähr über 30% der israelischen Bevölkerung, die so religiös lebt, mehr oder weniger.
Jetzt wollen wir natürlich noch über ein ganz spannendes Thema sprechen, das auch, wie soll ich sagen, immer stark in den Nachrichten ist. Aber deswegen ist es total interessant, mal zu hören, wie ist es für dich als der, der du da lebst. Seit 2005 lebst du in Bethlehem, in einer Region, die politisch und emotional natürlich stark aufgeladen ist. Wie beschreibst du selbst diesen Ort?
Ja, ich denke, man muss erstmal in die Geschichte zurückgehen. Die biblischen Geschichten, die haben ja hier in dem jüdischen und samarischen Bergland stattgefunden, in Bethlehem und Jerusalem, in Samarien. Das ist praktisch der Kern der jüdischen Tradition, der Tora. Und das Volk Israel kam nach 2000 Jahren zurück. Es haben aber immer Juden hier in der Gegend gelebt. Also was viele gar nicht wissen, es gab im Mittelalter bis in die Neuzeit auch jüdische Gemeinden in der Stadt Gaza, in der Stadt Hebron, wo heute alle denken, sind ja rein palästinensische Gebiete. Also es haben im ganzen Lande Israel eigentlich immer Juden auch überall gelebt. Und dann kam es nach der Staatsgründung zu mehreren Kriegen und nach 1967 kam halt die Westbank, die vorher von Jordanien besetzt wurde, unter israelischer Verwaltung. Und die Juden sind dann eigentlich nur zurückgekehrt dahin, wo sie vor 1948 schon gewohnt haben. Also zum Beispiel hier mein Ort, das Grundstück wurde schon 1934 von Juden gekauft und ein Bauernhof wurde dort betrieben. Und dann in den 80er Jahren, vor 40 Jahren, hat man einfach dieses Grundstück benutzt, um wieder jüdische Besiedlung zu erneuern. Und dann ist eigentlich der Ort so gewachsen. Also alle Siedlungen sind eigentlich nicht, oder sind grundsätzlich nicht auf arabischem Privateigentum aufgebaut worden. Also es gab nie irgendwie einen Landraub oder so etwas. Es sind eben auf dem Land gebaut, was vorher von Jordanien verwaltet worden ist. Aber es wird immer darauf geachtet, dass kein Privateigentum angetastet wird. Also das ist sehr wichtig, dass man das irgendwie betont und versteht. Mhm. Weil ansonsten in den Medien wird immer, werden diese nationale Ebene und private Ebene immer sehr, sehr stark vermischt. Also man sagt, das habt ihr Palästina weggenommen. Also ein Gebilde, den es ja juristisch nie gegeben hat. Mhm. Also den man gerne haben möchte, aber es gibt eigentlich erst seit 1994 ungefähr die palästinensische Autonomiebehörde und dann die A-, B- und C-Zonen, wo reguliert wurde, wie die kontrolliert werden. Und wir leben nur in der von Israel zugeordneten C-Zone, wo Israel alleine nur über Bauvorhaben bestimmen darf. Also es ist wirklich legal.
Und wie ist das Leben? Wie ist der Alltag? Also bewegst du dich dort? Das habe ich auch mal gehört, dass viele dort nur mit der Handwaffe irgendwie durch die Gegend gehen. Kannst du ganz normal einkaufen? Kannst du ganz normal Freunde treffen, dich in der Öffentlichkeit bewegen? Wird man in irgendwelche, wie soll ich sagen, Wüstenschimpfereien oder mit anderen Leuten verwickelt? Also wie ist das Leben draußen? Wie normal oder nicht normal? Oder wo endet die Normalität?
Okay, dann mache ich mal ein bisschen Ordnung. Also im Ort ist es völlig normal. Es sieht aus wie ein normaler israelischer Ort. Allerdings, wenn man zum Beispiel in unserem Fall nach Jerusalem rausfährt, dann fährt man eigentlich nur auf dieser einen Straße, die dahin führt. Denn die Abzweigungen davon führen meistens ins palästinensische Gebiet, in das wir nicht reinfahren dürfen, aus sicherheitstechnischen Gründen. Und man sieht auch auf den Straßen ab und zu Militär. Es gibt dann auch Brennpunkte, also wo es Anschläge stattgefunden haben, wo dann Militär dauerpräsent ist. Die Bushaltestellen haben diese Betonboller davor, damit keine Attentäter da reinfahren können. Aber das kennt man jetzt in Deutschland ja auch, diese berühmten Merkel-Boller. Und die Präsenz von Militär ist schon bemerkbar. Wir haben auch in unserer Community Sicherheitskameras, die schauen und mit Bewegungsmelder, die halt sicherstellen, dass nicht irgendwie Unbefugte in den Ort hineinkommen und Anschläge verüben. Es ist alles nur eine Reaktion auf Anschläge, auf Terror, nicht weil man irgendwie so leben möchte. Auch tragen hier sehr viele Leute eine Schusswaffe in der Hand, also ungefähr 30-40%, würde ich sagen, einfach als Selbstverteidigung. Man könnte ja irgendwie ein Auto auf der Straße mal liegen bleiben und oder ein Anschlag verwickelt sein, dann kann eine Waffe das Leben retten. Und das ist auch in sehr vielen Fällen so der Fall gewesen. Also einfach zur Selbstverteidigung. Mhm. Aber das sind eher theoretische Sachen. Also ich sage immer, ich habe viel mehr Angst vor dem Straßenverkehr, also vor den Unfällen. Also die Araber fahren manchmal so ein bisschen, sage ich mal, nicht mitteleuropäisch auf den Straßen. Man muss also, es ist halt orientalischer Verkehr und man muss die Augen aufhaben und man sieht eigentlich sehr viele Unfälle. Anschläge habe ich in meinen 20 Jahren hier direkt nicht gesehen. Ich habe natürlich mal eine Explosion gehört hier in meiner Tankstelle, als sich jemand nachts in die Luft gesprengt und die Busse dann repariert werden, oder an der Kreuzung, wo ich vorbeifahre, gab es häufiger mal Selbstmordattentäter. Aber es ist immer, der Schaden ist reduziert gewesen wegen der Militärpräsenz. Also muss einfach sagen. Und es ist sehr wichtig, dass Juden hier leben können. Egal in welcher politischen Ordnung, es kann nicht sein, dass ein Territorium einfach als judenfrei definiert wird. Das kann der heutigen Welt nicht der Fall sein.
Wenn du jungen Menschen einen Rat geben könntest oder müsstest, die selber ans Auswandern denken, mit Hinblick auf oder im Hinblick auf deine eigene Auswanderung, was wäre das für ein Rat?
Okay, das ist eine gute Frage. Erstens muss ich sagen, Einwanderung nach Israel ist ein bisschen anders. Man wird, weil Einwanderer sind ein Teil der Gesellschaft. Also man wird wirklich sofort akzeptiert. Man spricht auch mit einem Akzent oder so. Man hat nie das Gefühl, man ist ein Fremder. Also man gehört irgendwie dazu. Das ist wie wenn man als Hochdeutscher nach Tirol kommt, wo alle halt nur Dialekt sprechen, dann fühlt man sich immer als Außenseiter oder auch in der Schweiz. Dieses Gefühl bekommt man hier von niemandem. Man muss, wenn man auswandert, das Gastland eigentlich zu seinem neuen Heimatland machen. Ich denke, man kann seine alten Traditionen und so weiter natürlich beibehalten, parallel, das mache ich ja auch. Aber man muss halt das Gastland total verinnerlichen und ein Teil davon sein. Man muss die Sprache erlernen, man muss die Staatsangehörigkeit erwerben. Also man sollte dort sich wirklich richtig reinspringen, wie so ein Swimmingpool mit kaltem Wasser. Das ist sehr wichtig. Und man muss auch wissen, warum man das macht. Ob man das aus positiven Gründen macht oder nur dorthin geht, weil es in Deutschland schlecht ist oder so. Bei mir war das nicht der Fall. Ich hatte keine Negativgründe, ich hatte halt nur positive Gründe. Und man muss neugierig sein und offen für neue soziale Kontakte. Das ist sehr wichtig. Und in Israel ist es einfach, in anderen Ländern ist es wahrscheinlich schwieriger. Ich denke mal, wenn man nach Skandinavien geht oder so, sind Leute halt ein bisschen verschlossener. Das dauert dann ein bisschen länger. Aber ich glaube, es hängt immer davon ab, wohin man geht, welche Menschen man trifft. Man muss versuchen, dann seine Nische zu finden und auch eine Arbeit, dass man sich selber über Wasser halten kann, nicht irgendwie auf Hilfe und Almosen angewiesen ist. Aber je kulturfremder die Länder sind, desto schwieriger wird das. Und man muss auch wissen, man gibt sehr viel auf. Also ich habe meine Familie und Freunde viel weniger gesehen. Man kann hier in 4 Stunden fliegen, andere Länder sind weiter weg und dann dauert das länger. Dann ist der Preis entsprechend höher, natürlich.
Jetzt haben wir uns schon fast eine halbe Stunde gut unterhalten und ich glaube, ich habe schon ein bisschen ein Gefühl für deine Motivation und deine Ausgangslage und da, wo du jetzt gelandet bist. Und ich finde, Gefühl für eine Auswanderung und ein Land, wo man lebt, das schafft man auch ganz gut, das ein bisschen zu transportieren durch die Musik. Und das ist, wie ich finde, immer eine ganz charmante Schlusssache, dass wir an das Ende unseres Gespräches eben ein landestypisches Musikstück setzen. Was hast du dir da ausgesucht? Was sollten wir mal hören? Was ja typisch für deine Auswanderung vielleicht ein bisschen steht oder typisch für die israelische Popkultur oder Gesellschaft ist?
Also es gibt ein Lied, was ich sehr schön am Anfang, als ich das erste Mal nach Israel kam, gehört habe. Ich hatte mir damals die CD gekauft und dann nach Deutschland mitgenommen und es die ganze Zeit wie ein Ohrwurm gehört. Die CD heißt Yareach von Shlomo Arzi, das heißt übersetzt Mond. Und ich habe damals eigentlich überhaupt nichts verstanden davon. Ich hatte dann hinten die Liedertexte in der CD-Beschreibung drin und habe die dann so mitgesungen, habe aber gar nichts verstanden. Und heute nach über 30 Jahren verstehe ich das. Das ist die Sprache, die ich spreche, die ich denke und so weiter. Und dieses Lied ist praktisch so der Spiegel meiner erfolgreichen Einwanderung nach Israel, wo ich einmal ein Neuanwanderer war und heute ich schon der alte Hase bin, der in Hebräisch kommuniziert und der eine Familie gegründet hat, der Söhne hat, die Israelis sind, die aber auch Deutsch können natürlich. Das ist auch wichtig. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Lied aus den 90er Jahren oder 80er Jahren eigentlich noch. Und es ist mal wert, sich da das mal reinzuhören.
Absolut. Ein Leben zwischen Deutschland und Israel, zwischen Glaubenswechsel, Alltag und einer Region, die weltweit diskutiert wird. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Lieber Netanel von Boxberg, vielen Dank für das offene Gespräch. Danke für deine Zeit. Alles Liebe und schöne Grüße nach Israel.
Ja, vielen Dank und Gruß an die ganzen Zuhörer.
וזיכרוני הראשון אם יופייך אינו מטעה אותי משליך גיטרה ואבי עליי צורח ואימי אומר את זה אחותה שלי ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח זיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי עוזב את הבית אל סיכוני הזמן כששאלתי אותך האם תהילי לעולמים ענית תביט לירח שם יש כבר אדם ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח מתחיל לנגן בבר כותר ברחוב המסגר והם צרכו תורידו תנמוך עם הטוקסידו ורק אחד אמר ילד ילד או תוריד את הירח בשבילה הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזעם צחקנו מהכל שרפנו את מה שבא ליד לא נשאר לנו אלא לחבק את הצעם להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב,
Liebe Hörer, nach dem Tod beider Eltern stand Tanja Geißler plötzlich vor einem, kann man schon sagen, ziemlichen Scherbenhaufen. Emotional, organisatorisch und finanziell. Das Elternhaus war verkauft, die Mutter war verstorben und dann meldete sich auch noch das Finanzamt mit einer hohen Erbschaftssteuerforderung. Die Folge, sie musste sogar ihre Eigentumswohnung wieder verkaufen. Doch statt aufzugeben, traf sie eine radikale Entscheidung. Neustart im Ausland. Heute lebt sie in einem kleinen Dorf in Südungarn und sagt, dort hat sie wieder Ruhe, Respekt und Lebensqualität gefunden. Wie es zu dem Neuanfang kam, warum sie ganz bewusst nicht in eine deutsche Auswanderer-Community wollte und weshalb sie heute überzeugt ist, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Tanja.
Juri geht, Gernot und hallo aus Ungarn.
Als beide Eltern verstorben waren, da begann für dich ja nicht plötzlich Ruhe, Das war ja eine riesige, große Belastung. Wie sah dein Leben damals aus? Und vor allem, was hat das für eine Rolle gespielt, so wie es dann gekommen ist?
Stand nervlich, psychisch komplett am Rand, weil 2017 hat sich mein Vater vor mir erschossen wegen psychischer Probleme. Meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt schon ein absoluter Schwerstpflegefall, ab dem Hals gelähmt. Das heißt, wickeln, waschen, füttern, 24 Stunden, 7. Und durch den tragischen Vorfall konnte ich in dem Einfamilienhaus nicht bleiben, weil die Bilder, die bringst du nie wieder aus dem Kopf. Also musste ich das Haus verkaufen und von meiner Mutter ja irgendwie da sein. Und ich war 21 Jahre alt, da habe ich ihr versprochen, sie kommt niemals in ein Heim. Das habe ich auch durchgezogen, habe eine Eigentumswohnung gekauft, das Haus leer geräumt, die Eigentumswohnung renoviert und bin dann mit meiner Mutter in die Eigentumswohnung gezogen und war dann halt 24 Stunden 7 für sie da. Privatleben, je ne va plus, kann man vergessen, klar. Hilfe kriegst du auch nicht wirklich, ne? Da heißt zwar Sozialdienst und bla bla bla, ja, die kamen in der Früh eine halbe Stunde, abends eine Viertelstunde und dafür haben sie im Monat über 2000 Euro verlangt. Also war das Pflegegeld, die 1900 Euro, die man gekriegt hat, weg. Ich bin dann auf Hartz IV, weil von irgendwas musste ich ja auch leben, war aber zu diesem Zeitpunkt selber schon sehr krank, weil etliche Wirbelsäulenoperationen und 6 Wochen nach dem Tod von meiner Mutter 19 kam die erste künstliche Hüfte. Ja, ich bin mittlerweile als Ersatzteillager unterwegs. Und dann war es so, dass, weil meine Eltern nicht verheiratet waren, mein Vater hat die eine Hälfte vom Haus gehört offiziell, meiner Mutter die andere. Die wollten sich da so absichern, falls es auch auseinandergeht, dass keiner leer dasteht, hat sich das Finanzamt gemeldet und wollte von mir fast 20.000 Euro Erbschaftssteuer von meiner Mutter haben.
20.000 Euro Erbschaftssteuer, obwohl das Geld aus dem Hausverkauf praktisch dann schon wieder in Wohnung, Renovierung und Organisation gesteckt war.
Genau.
Das bringt einen ja dann auch total zum Verzweifeln, so eine Situation. Du musstest dann die Eigentumswohnung wieder verkaufen. War das dann der Moment, wo du gesagt hast, ich muss hier raus, oder hat es dann noch ein bisschen gedauert?
Es war dann fast 2 Jahre Briefwechsel mit Finanzamt und tralala, weil ich gesagt habe, Leute, was soll das? Ich musste das Haus verkaufen nach dem, was war. Weil ich konnte da nicht reinziehen. Meine Mutter war ein Schwerstpflegefall. Ich kann sie ja nicht einmal alleine lassen. Ab dem Hals gelähmt. Ich kann die Frau doch nicht Mutterseelen alleine in einem Haus lassen. Ja, dann hätten sie es halt in ein Heim tun müssen. Sag ich, bitte was? Ja, in dem Moment, wo sie es verkauft haben, entweder sie bleibt in dem Haus, bis sie stirbt, oder sie hätten es in ein Heim tun müssen. Die Erbschaftssteuerschulden, die sind jetzt da. Haben wir gedacht, super, klasse. Meine Mutter starb dann 19. Dann sind die Erbschaftssteuern natürlich auf mich übergegangen. Dann stand ich da. Und dann musste ich natürlich das Haus verkaufen. A, war ich dann selber in der Erwerbsminderungsrente durch meine Krankheit und arbeiten nicht mehr möglich. Und B, Rücklagen, alles war aufgebraucht, weil man musste ja von irgendwas leben. Und dann habe ich mir gedacht, so, was tue ich jetzt? Wenn ich jetzt die Wohnung verkaufen muss, der Wohnungsmarkt war zu dieser Zeit in Deutschland ziemlich leergefegt. Ne? Das nächstbeste einfach nehmen, bloß dass irgendein Dach über dem Kopf hast. Und dann nennt sich das Ganze ja Sozialstaat, aber von sozial habe ich überhaupt nichts feststellen können. Dann hat es mir gereicht. Dann haben wir gedacht, so, und jetzt haue ich ab. Den Gedanken habe ich eigentlich schon Jahre davor gehabt, wenn meine Eltern nicht mehr sind. Ich verschwinde aus Deutschland. Ich habe auch nie dieses komische, wie sie immer alle sagen, Heimatgefühl gehabt oder diese Wurzeln habe ich nie gehabt, obwohl ich in Deutschland geboren bin.
Du hast dir dann mehrere Länder angesehen, ne? Also Italien, Spanien, sogar Bulgarien und dann Ungarn. Warum fiel die Wahl am Ende auf Ungarn?
In Italien, für das, was ich an Geld gehabt hätte, 260.000 Euro, habe ich nicht das gekriegt, was ich gewollt hätte. Und Bulgarien, man hat viel Negatives teilweise gehört von wegen, dass auch Deutsche da schon umgebracht worden sind wegen Geld. Und nein, Spanien, da gab es zwar ein paar Sachen, wo mich interessiert hätten, aber das wäre so ab vom Schuss gewesen. Da habe ich gesagt, nee, also auch nicht. Und dann Ungarn. Ne? Und da gab es viele Sachen, wo mir gefallen hätten. Und dann haben wir gesagt, okay, Ungarn, machen wir.
Deine erste Station war ja die Gegend nahe am Balaton. Und da hast du aber gemerkt, ups, das ist ja dann doch ein bisschen zu deutsch. Was genau hat dich daran gestört, ohne jetzt allzu doll auszuhauen?
Wir haben uns ein Haus angeschaut in der Nähe, also zwischen Marcali und Balaton. Es war so eine Siedlung. Der Bürgermeister persönlich hat uns auch das Haus vorgeführt, ne, weil die deutsche Besitzerin nicht konnte. Und das Haus war schön, ne? Es waren zwei separate Wohnungen. Man hätte es zwar umbauen müssen, dass es dann ein Haus ist. Der Garten war nicht allzu groß. Und von links und von rechts, jeder konnte reinschauen. Ne? Und wir haben uns dann die Siedlung nur angeschaut. Bayernfahnen, bayerische Löwen, Gartenzwerge, tralala. Und gedacht, oh Gott, Rasenkanten mit der Nagelschere geschnitten quasi, ne? Also so akkurat und so furchtbar. Und haben gedacht, nee, also dann kann ich doch in Deutschland bleiben. Da will ich nicht.
So.
Absolut nicht.
Dann doch ein bisschen ungarisches Chaos oder ungarische Spontanität und letztendlich nach ein bisschen hin und her und nach einem geplanten und geplatzten Hauskauf, weil der Käufer dann von der Wohnung abgesprungen ist, bist du letztendlich in ein Haus in Südungarn bei Harkani gezogen. Und das hat einen großen Garten, ein Waldstück sogar. Was war da dein erster Eindruck und wie hast du dich da von Anfang an gefühlt?
Wir sind damals, das war 27. Oktober 23, sowas um den Dreh rum. Sind wir hierher, haben uns das Haus angeschaut und ich habe gesagt, okay, passt. Viel Holz, ne, schön gemütlich, schön urig. Der Garten war zwar eine absolute Müllhalde und Wildnis und zwei riesengroße so Kangal-Mix in so Palettenumzäunung eingesperrt, aber trotz alledem, ich habe gesagt, okay, ich sehe das Potenzial und das Haus nehme ich jetzt. Das gefällt mir.
Und jetzt lebst du in einem kleinen Dorf mit rund 160 Einwohnern, bist dort im Gegensatz zu der Gemeinschaft vorher die einzige Deutsche. Wie wurdest du aufgenommen?
Es war eigentlich hochinteressant an dem Tag, wo wir eingezogen sind. Das war der 24. November, also genau 3 Wochen später. Sind wir mit Sack und Pack hier rein, standen dann in einem riesengroßen 160 Quadratmeter leeren Haus. Haben alles hingestellt. Der Umzugs-LKW kam erst am Montag. Wir hatten so das Nötigste dabei für 2-3 Tage. Gut, Küche war ja da, Bad ist da, also braucht man nicht viel. Matratzen halt und Hundefutter und Näpfe und Betten und so Zeug. Und wir waren noch gar nicht gedanklich oder geistig richtig angekommen, klingelt's am Haus. Dann stand von schräg gegenüber die Nachbarin da mit einem Silbertablett und hatte so kleine, wie so in der Türkei, ne, wo man Tee einfüllt, so kleine Gläser auf dem Tablett, wo frisch gebrühter, heißer Kaffee drauf war, mit Milch, Zucker, ein paar Kekse und hat uns dann im Dorf willkommen geheißen. Da habe ich dann gesagt, so, und jetzt bin ich daheim.
Das sind so kleine Sachen, die dann aber eine ganz große Bedeutung haben, oder? Du schreibst selber, du bist mittlerweile ein angesehenes Mitglied der Dorfgemeinschaft. Woran merkt man das sonst noch?
Ja, ich habe es halt clever gemacht. Ne? Ich habe mich nicht in meine Burg zurückgezogen und habe mein eigenes Leben bloß gelebt, sondern ich habe damals dann im März, April war das erste Osterfest, habe ich in der Facebook-Gruppe von unserem Dorf, das ich dann durch Zufall auch gefunden habe ich einen großen Aufruf gestartet und habe sie alle zum Osterbrunch, das ganze Dorf zum Osterbrunch eingeladen und Ostereier suchen für die Kinder. Wir haben dann vor dem Haus Biertischgarnituren aufgebaut, ne, und Bier, Cola, Wein, alles, was es halt so gibt, Wasser, Cola, tralala, hopsasa, Saft für die Kinder, Kuchen, alles Mögliche aufgebaut. Und dann stand ich da draußen, will ich nie vergessen, Ostersonntag und wart. Es kommt keiner. Ich denke, ach du Scheiße, okay. dann kam die erste Nachbarin von 3 Häuser weiter, meine Chilla, mit einem Tupperblech mit Kuchen, stellt mir das auf den Tisch. Sie kann leider nicht bleiben, sie hat keine Zeit, aber sie wünscht mir einen schönen Tag und ging wieder, denke ich mir so, aha. Und die hat dann anscheinend im Dorf die Meldung gegeben, das ist echt, das ist kein Fake, die stehen da und warten. Und dann kam plötzlich das ganze Dorf, kam dann im ganzen Pulk angelaufen. Dann kam große Begrüßung, ne, und juhu, und dann waren wir eigentlich drin, mehr oder weniger. Und durch das, dass ich mich hier im Dorf auch noch sehr für den Tierschutz auch engagiere, sobald ein fremder Hund rumläuft, dann rufen sie mich immer. Und wenn irgendjemand ein Problem hat, und bin ich auch da. Oder ich habe oft mal Klamotten da, wo ich nicht brauche oder geschenkt gekriegt habe. Die verteile ich dann auch wieder an Leute, die weniger Geld haben. Und letztes Jahr im August haben wir Sommerfest gehabt im Dorf. Großartig.
Das Thema Hunde, weil du es gerade gesagt hast, das interessiert mich, weil das ist natürlich so ein Ostblock, in Anführungszeichen, Thema, auch in Bulgarien und Rumänien und so weiter und in Ungarn ja, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, da braucht man auch so ein bisschen einen besonderen Draht bei streunenden Hunden. Muss man sich da irgendwie besonders verhalten?
Die Hunde sind eigentlich überhaupt absolut nicht aggressiv. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, schon 21 Hunde vermittelt. Die sind eigentlich eher total verängstigt, verschüchtert, weil sie den Kontakt zum Mensch nicht einmal großartig kennen, weil sie hauptsächlich irgendwo in einem Hof leben oder wie mein Border Collie, der war über Jahre in einem dunklen Loch eingesperrt. Der hat nie ein Tageslicht gesehen, nie einen Hof gesehen. Mit ein bisschen Ruhe und Geduld hat man relativ schnell einen guten Draht zu den Tieren. Aber Ungarn sind da ein bisschen, sie lieben ihre eigenen Hunde im Hof, aber jeder andere Hund, der draußen rumläuft, vor dem haben sie Angst.
Du hast 8 Hunde, 5 Katzen, Vögel, Fische und sogar eine Königspython.
Ja.
Du bist ja schon so eine kleine Exotin letztendlich dann vor Ort. Wie organisiert man so ein Leben und hast du schon Eintritt dafür verlangt, dass die Leute deinen Zoo sehen dürfen, so nach dem Motto?
Ach nö, das nicht, aber ja, sie kommen oft und wollen meine Schlange sehen, obwohl sie vor Schlangen panische Angst haben, aber wenn ich sie auf dem Arm habe, dann sind sie ganz fasziniert. Ich habe sie letztes Jahr sogar auf dem Dorffest dann holen müssen, weil sie sehen wollten. Sie sind total fasziniert davon, aber sie haben Angst.
Das, was für dich auch immer wieder eine Herausforderung ist, ist natürlich deine gesundheitliche Situation. Du hast vorhin gesagt, du bist ein wandelndes Ersatzteillager, hast viele Operationen schon hinter dir. Und genau da ist das Thema Auswandern natürlich nochmal ein ganz besonderes. Wie kommuniziere ich mit dem Arzt? Wie weiß der, was ich brauche und so weiter? Wie funktioniert für dich und auch im Allgemeinen die Versorgung in der Region in Ungarn, wo du bist? Also du hast gesagt, dass es ein gutes Krankenhaus in Pécs gibt. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Also ich habe durch Zufall mir, ich vermute mal, eine der besten Ecken, die es in Ungarn gibt, mit Gesundheitsversorgung ausgesucht. Pécs ist die viertgrößte Stadt in Ungarn und Universitätsstadt. Und da gibt es von Herzkliniken über orthopädische Kliniken, Neurochirurgie, Psychiatrie, da gibt es alles. Jegliche Fachrichtung. Und die Ärzte hier sind echt Weltklasse. Gut, teilweise sind die Krankenhäuser in einem Zustand, da denkst du, ja, Stalin war da noch selbst zu Gast. Aber egal, ne? Die Ärzte sind top, die OP-Ausstattungen sind 1A und die Ärzte nehmen sich extremst viel Zeit für dich. Du kommst unter einer halben, dreiviertel Stunde gar nicht raus. Jede Frage wird beantwortet. Die Ärzte, wenn sie nicht Deutsch sprechen, holen sie einen deutschen Kollegen beziehungsweise deutschsprachigen Kollegen. Und ich habe hier noch nie mit irgendwas Problemen gehabt. Ich fühle mich hier so sicher wie... In Deutschland war das undenkbar, so Verhältnis Arzt-Patient. Da bist du ja nur Gelddruckmaschine und rein, bap, zack, raus, nächste bitte. Und hier ist es komplett anders. Mhm. Und die Operationen, wo ich jetzt gehabt habe, mittlerweile sind es 4 in 4 Jahren fast. 3 schwere Wirbelsäulen-OP und dann Handgelenk-Trümmerbruch. Ich bin nur begeistert und ich kann absolut nichts Negatives sagen.
Wie ist die Südregion in Ungarn denn generell so?
Das Wetter ist mediterran. Die Winter sind relativ kurz und meistens mild. Bis auf heuer, da haben wir mal so richtig eine Klatsche abgekriegt. Und es ist einfach absolut lebenswert. Vor allem die Leute, die haben, das ist, wenn ich sage, wir gehen heute mal nach Peetz zum Kaffee trinken nachmittags oder in unsere Lieblingsbar. Die Leute, die schlendern alle an dir vorbei. Da rennt keiner, da gibt's keine Hektik. Ne? Und dann ist da in Peetz auf dem Platz so eine riesengroße alte Moschee von den Türkenkriegen noch. Und das ist alles mit Palmen und Oleander voll. Und das ist so traumhaft schön. Und die haben alle eine Ruhe und eine Gelassenheit. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Wenn man zum Beispiel Peetz Lichterfest, da werden dann lauter so Lichtinstallationen an Häuser gemacht. Und da gibt es dann Wettbewerbe aus allen Herren Ländern, die da ihre Lichtinstallationen zeigen. Da ist kein Boller Klump an dem Festgelände, da sind keine Absperrungen, du siehst keine Hundertschaften an Polizei, nicht. Du siehst eine Polizei, ja, die stehen da an ihrem Auto und spielen mit den Kindern Fußball oder machen Fotos oder lassen sie Blaulicht ein- und ausschalten oder ratschen. Du stehst da und denkst dir, Moment, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Bin ich auf dem Mond? Wo bin ich?
Lass uns da mal ein bisschen einhaken, weil die politische Situation in Ungarn hat sich ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen geändert. Du verfolgst die Entwicklung in Ungarn ja auch sehr aufmerksam. Welche Veränderungen beobachtest du nach der Wahl von Peter Maggiar?
Ja gut, persönlich spürt man jetzt nicht wirklich was, außer dass in der Wahlnacht dann der Forint plötzlich von 408 auf 355 runter ist und der Euro in dem Moment wesentlich weniger wert ist. Und so politisch merkt man eigentlich noch nicht wirklich viel. Also es brodelt zwar im Parlament, merkt man ganz gewaltig, ne, wenn man so das verfolgt. Aber so im Leben, im Privaten merkt man bis jetzt noch gar nichts. Mhm. Und ich befürchte auch mal, dieser Modjar-Peter, das wird auch keine lange Geschichte werden mit ihm, weil er ist ein absoluter Narzisst und ein Narzisst wird nie einem Volk dienen. Und ich weiß halt noch, bei seinen Wahlkundgebungen und bei einem Interview hat er mal gesagt, wenn wir sagen, was wir nach der Wahl machen werden, wird uns keiner wählen. Und da weiß ich sofort, oh ja. Auch Ungarn sind manipulierbar und sind auf viele linke Medien reingeflogen mit Korruption und ist alles nicht wahr. Aber gut, sind auch nur Menschen. Aber er kann gar nicht das umsetzen, was er sich vorstellt, weil wenn er irgendwas großartig verändern will, dann gibt's hier richtige Aufstände, was 2006 auch schon mal war. Und da hat er hat keine großartige Chance und den Rückhalt auch nicht, weil eine Partei, die aus 27 Leuten besteht, da muss man sich halt fragen, wie kann sowas überhaupt passieren, ne?
Jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Schluss und ich danke dir auf jeden Fall für die kleine politische Bewertung. Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann sich da auf sein Gefühl vielleicht so ein bisschen verlassen. Jetzt rückblickend, wenn du heute zurückschaust, war das Auswandern für dich persönlich Rettung, Befreiung oder einfach die einzige Möglichkeit?
Alles in einem. Und es war Befreiung in dem Moment, weil ich endlich einen Platz auf dieser Welt gefunden habe, wo ich plötzlich das Gefühl von Heimat habe. Ich habe hier Heimat. Ich fahre aus dem Dorf raus zum Einkaufen. Jeder, der auf der Straße ist, winkt und grüßt. Ne? Wenn du Hilfe brauchst, schreist dem Nachbar, dann kommen 5 und helfen dir. Wenn ich krank bin, weil ich einen Unfall gehabt habe oder irgendwas und ich heiz hier alles mit Holz, ne, da schlagen sie sich fast, wer darf mir das Holz reintragen, wer darf mir das Holz machen. Also ich bin hier nie allein, aber ich habe auch nicht das, dass die Leute andauernd bei mir sein wollen. Ne. Wenn ich meine Ruhe will, habe ich meine Ruhe. Wenn ich Hilfe will, habe ich Hilfe. Wenn ich Gesellschaft will, habe ich Gesellschaft. Die machen für mich Geburtstagspartys ungefragt. Die freuen sich, dass ich da bin. Und ich bin halt einfach ein Teil vom Dorf, wie wenn er schon immer da gewesen wäre.
Liebe Tanja, jetzt zum Schluss wollen wir das Ganze musikalisch abrunden. Was und welche Musik aus Ungarn sollten wir mal gehört haben, was auch so ein bisschen mit deiner Einwanderung und deinem befreiten Leben dort verknüpft ist.
Da darfst du dir einen Titel von der Band Republik aussuchen. Das ist eine ungarische Band, die war sehr, sehr berühmt. Die läuft hier auch oft im Radio rauf und runter. Die spielen in Österreich, sogar in München spielen sie heuer, also europaweit quasi. Und der Bandleader, der Songwriter, der ist vor einigen Jahren an Krebs gestorben. Aber sie machen trotzdem weiter, machen ihre Touren und spielen halt nur noch das, was von ihm da ist. Und ich habe die einmal gehört und ich war so hin und weg von denen. Man muss den Text gar nicht verstehen, aber er transportiert mit seiner Melodie, transportiert er das Gefühl rüber, du spürst, was er dir sagen will. Du musst den Text gar nicht verstehen.
Vom kompletten Neustart nach schweren Verlusten hin zu einem neuen befreiten Leben in Südungarn. Das war Tanja Geißler und ihr Lebens- und Auswanderungsweg. Liebe Tanja, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft.
Danke.
Du musst wohl sein, wo das Eiletet. Regi Kiebeck schon gemerkt, nehm ihr das im Lieg. Es ist gewollt und nehm Rieg. Lebt nicht keine, denn emmeret. Meggedüß ich mag auch, woran das im Lieg. Es ist gewollt und nehm Rieg. Fuja Seel. Tudom, hogy szemből fúj a szél. Fúj a szél. Tudom, hogy szemből fúj, és mindig mást ígér. Hát fájjon, ami fáj, égjen, ami ég. Hol vagyon a szívünkben a jég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm.
Liebe Hörer, das war der Fernruf für diese Woche im Kontrafunk. Spannende Gäste an spannenden Orten, Israel und Ungarn, hatten wir heute für Sie. Falls Sie auch so spannende, interessante Geschichten zu bieten haben, wenn Sie auch ausgewandert sind und sagen, die Geschichte muss raus und hier im Fernruf erzählt werden, bitteschön, ich warte auf Sie und freue mich drauf über fernruf@kontrafunk.radio. Da kommen Sie bei mir, egal wo ich bin, an der ganz langen Leitung raus. Ich darf mich jetzt bei Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.